Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für deinen persönlichen Erfolg und für dein Wachstum. Und heute freue ich mich wieder, denn ich habe eine fantastische Interviewpartnerin hier. Doch bevor ich ihr zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Und jetzt schaue ich einmal rüber auf meinen Bildschirm, da sitzt nämlich die Heike Fuckert. Und die Heike hat über 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft in Textilkonzernen, in Abteilungsbereichs- und Einkaufsleiterfunktionen ist sie tätig gewesen, sowie auch als Direktorin im Produktmanagement. Sie ist Leadership-Expertin durch und durch und Coach für Persönlichkeitsanalysen. Darüber hinaus ist sie auch noch zertifizierte Scrum-Masterin und sie berät Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte und bietet ihnen die Möglichkeit zu erkennen, welche Talente denn in ihnen schlummern und vor allem, wie sie die dann auch eben bestmöglich einsetzen können. Insbesondere liegt ihr Schwerpunkt auf den Themen Selbstführung, Überprüfung der eigenen Werte, ich glaube, das ist sehr wichtig, Blockaden lösen und in Klarheit. Und ihre charismatische und wertschätzende Art, die machte sie schon früh zu einer geschätzten Führungskraft. Das weiß ich auch aus unserem Vorgespräch. Und darüber hinaus hat sie mehrere Leidenschaften, unter anderem fremde Länder und Kulturen liegen ihr besonders am Herzen, genauso wie die Unterstützung von Schulen in Bhutan. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Heike. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig. Außerdem ist heute ein toller Tag, also perfekter Tag für einen Podcast.
Perfekt, so ist das doch schön. Und jetzt haben die Leute dich ja schon ein Stück weit kennengelernt. Und wir machen das in diesem Podcast gern so, dass wir einmal ganz kurz zurück in die Vergangenheit springen, als die Heike noch klein war, um mal zu horchen, wie war das denn da zu Hause so am Tisch? War das eher behüteter? War das eher so abenteuerlicher? Hol uns doch mal kurz ins Boot, wie es da so war bei dir.
Also ich glaube, am Tisch war es eher behüteter. Wenn ich draußen war, war es eher abenteuerlich. Ich komme ja aus dem Westerwald und da ist ganz, ganz viel Wald. Und in diesem Ort, wo ich groß geworden bin, ich glaube, es waren 5000 Leute angeblich. Also ich behaupte inklusive aller Kühe. Und mehr Leute gab es da einfach nicht drumherum. Und wir sind jeden Tag irgendwie unterwegs gewesen. Wir waren im Wald spielen, wir waren auf den Wiesen spielen, wir sind im Winter die so einen kleinen Abhang runtergerodelt, auch mal im Bach gelandet unten und was man halt so macht als Kind. Und ich war sehr viel auch auf dem Bauernhof in der Nähe. Also ich glaube, wenn meine Mutter mich gesucht hat, dann hat sie als erstes dort geguckt, ob ich vielleicht gerade die Pferde gefüttert habe oder ins Heu gesprungen bin, wie auch immer.
Das klingt sehr schön idyllisch, wie ich finde. Und abenteuerlustig und irgendwie auch schön. Großartig. Und dann hat dein Weg dich ja geführt quasi hin in die Textilbranche, zu Textilkonzernen, bist der Führungskraft geworden. Was ist denn so dein Faible gewesen? Aus welchem Grund ist es gerade in diesen Bereich reingegangen?
Das ist eine total gute Frage. Meine Eltern hatten schon damit zu tun. Und was ich überhaupt nicht wollte, war Textil.
Gut, dass du dich später dafür entschieden hast.
Ich würde auch sagen, es hat super gut funktioniert. Und dann habe ich mich tatsächlich irgendwann doch dafür entschieden. Und mir ist gerade auch vor ein paar Tagen nochmal eingefallen, ich war schon mit 12 das erste Mal auf einer Modemesse. Ich könnte dir auch sogar noch erzählen, was ich damals anhatte, aber das ist tut jetzt hier nicht zur Sache. Aber es gab einen wunderbaren Aufkleber und der hieß Fashion is my profession. Und der klebte bei meiner Mutter vorne am Auto. Und als es die Abi-Zeitung gab, dann gab es einen sehr talentierten Zeichner und der hat bei mir, obwohl das überhaupt noch nicht klar war zu dem Zeitpunkt, hat er hingemalt, Fashion is my profession. Also irgendwie hat das Umfeld mich immer schon dort gesehen und ich bin dann auch später, wie du gerade schon gesagt hast, diesen Weg ganz konsequent gegangen, ja.
Wow, ja, spannend, wie, was für einen Einfluss das Umfeld doch so auf uns hat, ne? Schon zu ganz frühen Zeiten.
Ja,
Sehr, sehr spannend. Und war das dann auch so ein ähnlicher Weg, dass dein Umfeld dich in den Bereich der Führungskraft dann eben mit hineingebracht hat? Oder war das eine bewusste Eigenentscheidung von dir?
Also es war tatsächlich beides. Ich bin in die also nach dem Abi habe ich eine Lehre gemacht. Und am zweiten Tag in der Lehre habe ich schon den Schlüssel fürs Unternehmen gehabt. Das heißt, ich war morgens früh die Erste zusammen mit den Substituten und abends die Letzte. Ich habe auch immer brav die Kasse zur Bank gebracht. Und dann wusste ich eigentlich nicht. Dann habe ich textile Betriebswirtschaft studiert. Also von daher war dieser Weg schon vorgezeichnet. Und wie ich es auch am Anfang unseres gemeinsamen Buches geschrieben habe, gab es dann eine Begebenheit im ersten Unternehmen nach dem Studium mit der Inhaberin. Und ich hatte eine Abteilung abends aufgebaut und sie hat sich das alles angeguckt und hat mich dann mitgenommen. Sie hat also wirklich sehr gerne auch Frauen unterstützt. Und dann gingen wir zu einer größeren Gruppe Männer, Vorstände, Aufsichtsräte, Aufsichtsratsvorsitzende und so weiter. Die kannten mich alle noch so, entweder weil ich jetzt gerade in der Abteilung war oder aus meinem Trainee-Programm. Und dann kam die Frage, ja, Frau Fuckert, was wollen Sie denn eigentlich mal so in Ihrem Leben werden? Wie stellen Sie sich Ihr Leben so vor? Und ich war Ende 20 und ich habe da echt gestanden, habe gedacht, keine Ahnung. Also mein Bewusstsein hat sich gedacht, Error, ich weiß es nicht. Mhm. Mein Unterbewusstsein hatte aber ganz klar einen Plan schon. Denn ich habe in dem Augenblick eine Antwort gegeben, die danach zu großen Lachern führte. Ich habe nämlich gesagt, naja, ich bin jetzt Ende 20, ich bin jetzt Einkäuferin, dann werde ich als nächstes Zentraleinkäuferin, Bereichsleiterin und so weiter und werde dann mit 40 werde ich Vorstand, mit 45 werde ich die erste Bundeskanzlerin. Mhm. Und man kann sich das in etwa vorstellen, die Herrenrunde, in der ich das zum Besten gegeben habe, hat sich schlapp gelacht. Die haben sich gedacht, okay, was ist das für eine? Und ja, die Inhaberin fand es aber toll. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Namen nennen darf.
Also das ist mein Podcast. Wenn du möchtest, darfst du das dann schon schnell.
Ja, das war Grete Schickedanz. Ich war bei der Quelle damals und das war Grete Schickedanz. Und eine großartige Frau, die, wie gesagt, die Frauen unterstützt hat. Und sie ist dann ans Rednerpult, hat den Abend eröffnet und sagt als erstes, guten Abend, meine Damen und Herren, ich habe eine vorbereitete Rede, aber bevor ich diese starte, möchte ich Ihnen eine Geschichte, die gerade passiert ist, mit einer unserer Mitarbeiterinnen erzählen. Und erzählt diese Geschichte, das ganze Saal lacht. Meine Kollegin saß neben mir, guckt nur so rüber und sagt, das kann nur von Ihnen kommen. Okay, so war's. Aber was diese Geschichte tatsächlich ausgelöst hat, ist, mein Lebensweg ist genau danach verlaufen. Mhm. Also in meinem Unterbewusstsein musste es komplett drin gewesen sein. Und in meinem Bewusstsein habe ich das dann Stufe für Stufe so mehr oder weniger abgearbeitet. Okay, wir alle wissen, ich bin nicht Bundeskanzlerin geworden. Das ist irgendwie eine andere geworden, aber irgendwie, ja, kam das am Schluss halt auch noch so aus meinem Mund.
Wow, eine tolle Geschichte. Danke, dass du sie mit uns geteilt hast. Und das zeigt ja auch, dass da ganz viel spontaner Mut in dir aufgekommen ist. Ne? Also wie du gesagt hast, dein Bewusstsein sagte hier, oh, ich kann mit der Frage gerade gar nicht umgehen. Und dann sprudelte es aus dir raus. Und es hat dazu geführt, dass der ganze Saal dich dann diesbezüglich kannte und auch klar war, da ist eine Menge Klarheit und da ist auch eine Menge Mut von der Heike, die das da reinbringt. Ne? Und so ist dann dein Weg da ja gegangen. Heute bist du ja, wie ich eben gesagt habe, Expertin in vielerlei Bereichen und der Beruf der Führungskraft, der ist ja jetzt nicht ganz so einfach zu erlernen. Das ist ja jetzt, gibt ja jetzt nicht so den Studiengang oder den Ausbildungsweg, ich werde jetzt Führungskraft, sondern das sind ja viele kleine Bausteine, die dazukommen und ich glaube, du hast in deinem Leben dann ganz, ganz viele eben mit reingeholt und wie ich eben gesagt habe, deine Schwerpunktthemen liegen ja auch vor allem in der Klarheit, Und die hast du da ja eben schon mit bewiesen. Ne? Klar zu sagen, pass auf, das ist mein Weg. Und mit Mitte 40, dann bin ich Bundeskanzlerin und so sieht es aus. Was glaubst du, gehen wir mal in die heutige Zeit hinein, auch in den heutigen Kontext hinein. Wo herrscht überall eine solche Klarheit in den Unternehmen? Gibt es die? Existiert die da? Oder wie nimmst du es da vor Ort wahr?
Also ich habe ehrlich gesagt in den ganzen Jahren nicht ganz so viel Klarheit wahrgenommen. Weil gerade im Umfeld des Leaderships ist es so, dass viele auf diese Position, naja, so reingeschubst werden, per Zufall mal da landen oder angeboten bekommen, sie könnten da einen Bereich übernehmen und dann wird schnell gerechnet, ich kriege mehr Geld, ich habe ein größeres Auto, ich habe ein besseres Büro, okay, mache ich. Ja, und ich sage immer, Führungskraft zu sein ist eine Entscheidung. Wenn du nicht klar entschieden hast, dass du das machen willst, dann bist du falsch. Und deshalb gibt es auch, ich sag's mal vorsichtig, vielleicht nicht ganz so viele gute Führungskräfte. Ja, das ist ja immer wieder dieses Thema, wenn du mit Menschen sprichst. Warum gehst du zum Beispiel zu einer Firma? Du gehst dahin, gehst ins Vorstellungsgespräch, findest dein Umfeld vielleicht in dem Augenblick ganz nett, dich interessiert die Firma, dich interessiert die Aufgabe, die du dort hast, und dann kündigst du irgendwann. Und warum kündigst du? Wegen des Chefs. Das heißt, die Leute gehen, kommen für die Firma und kommen für die Aufgabe und gehen wegen dem Chef. Kann doch irgendwie nicht sein. Und das ist das, was ich immer wieder höre. Und deshalb finde ich, muss es eine klare Entscheidung sein und es muss einem auch klar sein, wenn ich mich entschieden habe, Führungskraft sein zu wollen, dann bin ich in erster Linie Führungskraft. Und auch da gibt es ein großes Missverständnis aus meiner Sicht, weil die meisten sagen, naja, auf meiner Visitenkarte steht ja dies, das, jenes, ich muss so und so viele Dinge pro Tag erledigen. Ja, kann ich alles verstehen. Aber wenn du ein großes Team hast und ich habe in der Spitze 55 Leute in der direkten Führung gehabt, da sagt ja jeder Führungsexperte, nein, 10 bis 12. Klar, ist natürlich auch eine echte Herausforderung. Und wenn du diese Herausforderung annimmst, dann muss dir einfach klar sein, dass du führen musst. Und alles andere, was deine Doings sind, die musst du schauen, wie du sie in deinen eigenen Zeitplan reinbekommst oder ob du einen Teil delegieren kannst und einen kleinen Teil davon machen kannst. Und da ist auch das Thema. Ich habe immer wieder Menschen im Coaching, die sagen, nee, also delegieren, nee, delegieren kann ich nicht, will ich auch gar nicht, weil es kann, ne? Dann kommt ja das Thema loslassen, ich kann nicht mehr kontrollieren. Und das ist ein großes Learning, was man haben darf, wenn man Führungskraft sein möchte.
Wie definierst du denn Führungskraft? Also jeder hat ja unter diesem Wort so seine Vorstellung. Ne? Der eine denkt sich, boah, dann habe ich Status, dann habe ich Ansehen, dann habe ich vielleicht auch Macht. Der nächste denkt, oh, dann habe ich echt Verantwortung und dann muss ich Entscheidungen treffen. Und jeder hat ja andere Bilder davon, was Führungskraft ist. Und bei dir ist sie ja sehr menschlich orientiert, so habe ich das bisher immer wahrgenommen. Und wie definierst du denn die Aufgabe einer Führungskraft?
Also für mich ist es tatsächlich Verantwortung. Weil ich in dem Augenblick, wo ich sage, ja, ich übernehme die Führung einer Abteilung, eines, wie auch immer, einer ganzen Firma, ich übernehme die Verantwortung für diese Menschen. Weil sie haben einen Arbeitsplatz in der Firma, in der Abteilung, wo ich gerade Führungskraft bin. Also bin ich verantwortlich. So habe ich das zumindest immer betrachtet und ich finde das so spannend, weil unter New Work wird ja gerade genau dieses Thema überall propagiert. Und für mich war es auch immer ganz klar, ich habe immer gesagt, mich kannst du nachts um 3 wecken und ich kann dir von jeder Person, die bei mir in der Abteilung ist, genau sagen, wo sie steht. Und zwar beruflich wie privat. Und jetzt sagen natürlich viele, ja, privat interessiert mich überhaupt nicht. Ja, richtig, aber. Jetzt kommt ein ganz großes Aber. Weil so ein bisschen Interesse sollte man einfach schon haben. Wenn man sich nämlich wundert, warum jemand, der vielleicht die ganze Zeit super gute Leistung gebracht hat, jetzt irgendwie nicht mehr ganz so aktiv ist, dann wäre es vielleicht auch mal interessant hinzuschauen, hat es nur mit dem beruflichen Umfeld zu tun oder ist da gerade im Privatbereich irgendwas? Ist da eine Trennung? Kommt da ein Baby? Weiß der Kuckuck was? Aber irgendwas ist halt immer, das muss man ganz klar sagen. So blöd dieser Spruch auch klingt, aber irgendwas ist immer. Und deshalb ist es auch ganz gut, einfach zu wissen, wo steht die Person und wo will sie hin? Und dann kannst du als Führungskraft schauen, kann ich sie irgendwie unterstützen in ihren Plänen, wo sie hin möchte? Gibt es eine Möglichkeit oder nicht? Das ist zumindest meine Vorstellung von Führung, weil sie einfach mit Verantwortung zu tun hat.
Ja, ein schönes Bild davon, danke. Verantwortung heißt ja auch, es geht ja in die Richtung der Mitarbeiter, so wie du es gerade geschildert hast. Es geht ja auch in die Richtung des Unternehmens. Also wenn du jetzt nicht Unternehmenslenker oder Lenkerin, Leiterin, Leiter bist, Inhaber, wie auch immer, sondern halt eine Führungskraft, die noch in der Hierarchie eingebunden ist, dann gilt es ja beides zu überblicken und die Verantwortung zu haben. Weil ich nehme das manchmal so wahr, dass Führungskräfte dann sagen, ja okay, wenn ich mich auf das Thema New Work einlasse, New Age, dass ich dort den Menschen in den Fokus setze, dass ich nicht mehr in der Lage bin, auch mal Tacheles zu reden. Also auch das gehört ja dazu, gehört ja auch zur Klarheit dazu. Wir haben uns verpflichtet, diesem Unternehmen einer bestimmten Strategie zu folgen und dann halt auch Klartext zu reden. Wie hast du das in Einklang gebracht? Also diese gute Beziehung zu den Leuten zu haben, diese Verantwortung zu haben, ihr quasi zu wissen, wo sie stehen, beruflich und auch privat, aber trotzdem halt auch diese Klarheit, diese Umsetzung, diese Strategie, diese Direktheit dann eben auch mit zu platzieren. Wie passt das miteinander zusammen?
Also für mich hat es immer sehr, sehr gut zusammengepasst, weil genau wie du sagst, du hast natürlich, wenn du in dieser Sandwich-Position, wie auch immer, geartet bist, also nicht der Vorstand, sondern halt vielleicht zweite Ebene, dritte Ebene bist, musst du natürlich in beide Richtungen dich positionieren. Und ja, auf der einen Seite menschlich, aber auf der anderen Seite muss es auch eine Klarheit geben. Und ich habe aber nie was davon gehalten zu sagen, okay, ich habe jetzt von oben die Direktrise bekommen und jetzt möchte ich das auf jeden Fall irgendwie weitergeben. Das bringt nichts. Ja, man muss schon mal sagen, okay, gut, ich habe auch manchmal gesagt, nee, ich stehe nicht dahinter. Trotzdem ist es jetzt so. Mhm. Ja. Und ich glaube, was man nicht verwechseln darf, ist zu sagen, okay, ich habe auf der einen Seite die Mitarbeitenden voll im Blick und auf der anderen Seite gelingt es mir aber gar nicht zu sagen, so, jetzt ist einfach mal hier Schluss, jetzt müssen wir diesen Weg gehen, weil das Unternehmen braucht als Beispiel gerade eine Veränderung und diese Veränderung zieht andere Abläufe nach sich, zieht vielleicht auch nach sich, dass Mitarbeitende umplatziert werden müssen und. Aber da braucht es halt Gespräche. Mhm. Und ich kann nicht nur sagen, okay, ich verstecke mich hinter der Entscheidung des Vorstands und sag, okay, das ist jetzt so, du machst das, Ende, hier hat keiner mitzureden. Mhm. Weil dann habe ich natürlich sehr, sehr unzufriedene Mitarbeitende. Das heißt, auch die Produktivität meine Abteilung geht mit Sicherheit nach unten. Und was ich zum Beispiel nie wollte, ich meine, ich habe große, sehr, sehr große Bereiche ja nun geleitet und geführt. Und ich wollte natürlich nie einen schlechten Umsatz haben. Ja. Also wer will das schon, um Gottes Willen, ja? Und das ist doch klar. Ich muss alles im Blick haben. Ich kann ja nicht nur sagen, okay, das ist die Entscheidung und die prügeln wir jetzt einfach durch. Und ich weiß am Ende des Tages, dass meine Abteilung dadurch nach unten geht. Wenn ich so einen Fall hatte, dann muss ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht haben und muss entweder mit dem Vorstand gesprochen haben, wie wir das bitte machen, und oder muss einen Vorschlag halt mitbringen, wie ich glaube, dass es vielleicht besser geht. Ja. Man hat natürlich vielleicht ein offenes Ohr im Vorstand, hat man auch nicht immer. Aber wenn man ein gutes Zusammenspiel hat, dann kann man über verschiedene Dinge immer reden.
Ja. Ja, in der Tat. Also, aber da sprichst du was Spannendes an. Gerade wenn du in der Führungsrolle bist und in dieser Sandwich-Position bist, hast du ja nicht nur die Kommunikation zu den Mitarbeitern, sondern auch die Kommunikation zum C-Level, also zum Vorstand. Wie nimmst du das wahr? Wie oft spiegeln Führungskräfte die gefühlte Realität zum Vorstand hin, inwiefern die Themen, die gerade umgesetzt werden, auf die Strategie einzahlen? Also wie stark ist die Kommunikation von der Führungsebene unterm Vorstand halt Richtung Vorstand und wie ehrlich? Wie nimmst du das wahr?
Ganz häufig nicht ehrlich. Mhm. Muss ich ganz klar sagen. Weil einfach ganz oft, wenn Führungskräfte einfach eher an ihrer Macht hängen, an ihrer Position hängen, dann ist da nicht so viel Ehrlichkeit da. Also ich habe das häufig erlebt, wo ich dann gedacht habe, Leute, ist das euer Ernst? Wir untereinander sprechen ganz klare Sprache und dann kommt da nichts. Mhm. Und ich weiß, ich habe mich ganz oft nicht beliebt gemacht, weil ich es ausgesprochen habe. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass gerade auch in der Situation, in der wir jetzt sind, ein ehrliches Wort unabdingbar ist. Also ja. Es nützt uns doch nichts, irgendeine Augenwischerei zu betreiben und damit alles irgendwie nett miteinander läuft. Dafür sind viel zu viele Probleme, darf man nicht sagen, aber Herausforderungen sind einfach da.
Ja, ja, danke dafür. Und jetzt versetzen wir uns mal ganz kurz in die Rolle eines Vorstandes, der ja gewillt ist, dass sein Unternehmen gut läuft, dass sein Unternehmen wächst, sein Unternehmen produktiv ist und wo die Mitarbeiter sich ja auch dann eben wohlfühlen diesbezüglich. Jetzt machen wir den Leuten mal ein bisschen Mut, die sagen, ach, so ganz ehrlich bin ich jetzt nicht zum Vorstand, weil das könnte ja irgendwie blöd auf mich zurückfallen oder so. Wie nimmst du denn die Vorstände wahr oder die Inhaber wahr, wenn sie denn mal eine ehrliche Rückmeldung bekommen und die erste Emotion vielleicht abgeflacht ist? Wie nimmst du denn diese Menschen dann wahr?
Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich ja genau solche mehrfach hatte.
Ich kann mich daran erinnern.
Ja. Und tatsächlich habe ich ganz oft dann zu hören bekommen, ja, das wollte ich jetzt überhaupt nicht hören, aber sie sind eine der wenigen, die ehrlich zu mir ist. Und das war genau dieser Punkt, das ist mir tatsächlich halt in meiner ersten Position bei der Quelle schon so gegangen, dass der Vorstand damals schon direkt sagte, oh mein Gott, ja, das hat mir noch nie jemand gesagt. Und ich habe gesagt, okay, wenn es Ihnen nicht passt, können Sie mich ja entlassen. Mhm. Und er dann nachher sagte, nein, Sie haben total recht, weil es gibt viel zu viele Menschen, die mir nach dem Mund reden. Und es ist großartig, dass es mal jemanden gibt, der was anderes sagt. Und das ist mir danach sehr, 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 sehr häufig passiert. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Als Führungskraft hast du nicht nur die Verantwortung deiner Mitarbeitenden gegenüber, sondern du hast auch die Verantwortung natürlich Richtung C-Level oder wem auch immer, der gerade über dir ist. Und dann hast du aus meiner Sicht auch diese Verantwortung zu sagen, hey, ist jetzt gerade vielleicht nicht so ein nettes Thema und ich weiß, vielleicht können sie danach auch ein bisschen sauer auf mich sein, aber es muss einfach ja mal ausgesprochen werden, damit einfach auch Klartext ist. Weil manchmal ist ja auch auf dem C-Level, kommen ja viele Dinge nicht an, genau, die tatsächlich in einem Unternehmen vor sich gehen. Und dann hast du natürlich die Gefahr, Dinge auch zu übersehen. Und wenn du eine Strategie entwickelst auf dem C-Level und dann danach weiter nach unten gibst in die Hierarchie, dann ja, kann sein, dass du was verpasst hast, weil du einfach nicht so ehrlich informiert wurdest.
Ja, ja, in der Tat. Also nehme ich wahr, dass die Freude über eine kritische Äußerung überschaubar ist, ja. so auszudrücken, doch gleichzeitig der Wert dieser Information und der Wert der Person, die sie liefert, also der Führungskraft, die sie liefert, natürlich auch ein enorm hoher ist. Ne? Also das macht es natürlich auch wertvoll und hebt ja dann die Menschen auch aus der breiten Masse raus und sagen, okay, du identifizierst dich ja wirklich mit diesem Unternehmen, mit den Themen, mit der Strategie, das, was wir wollen. Und danke für diese kritische Rückmeldung, weil das wusste ich so vorher nicht. Ja. Super schön. Danke fürs Teilen diesbezüglich. Und ich würde gerne noch auf ein weiteres Thema eingehen, weil eins deiner Lieblingsthemen ist ja auch die Selbstführung. Und wenn wir darüber reden, mit Menschen richtig umzugehen, verantwortungsbewusst, ihnen als, vielleicht hast du so nicht gesagt, aber vielleicht auch als Vorbild zu fungieren, zu wissen, wo sie stehen. Wie funktioniert das denn am besten? Also wie spielt die Selbstführung denn damit rein, damit dieser Zusammenhalt, damit diese Ergebnisse, damit diese Zufriedenheit dann eben auch wirklich rauskommt und damit man auch mal Klartext reden kann? Also Stichwort Selbstführung, fangen wir mal so an, wie nimmst du die Leute wahr, wie stark sie in der eigenen Selbstführung so sind, die Führungskräfte und Unternehmer?
Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.